herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Wusstest du schon, dass der Support für dein FLAM ausläuft? Das beliebte Kollisionswarnsystem FLAM verabschiedet sich nämlich von seiner Urversion. Wie der Hersteller mitteilte, läuft der Support für die Classic-Serie im September 2026 endgültig aus. Damit endet eine Ära, denn die kleinen schwarzen Boxen, kaum größer als eine Zigarettenschachtel, revolutionierten seit 2004 die Sicherheitsstruktur in der allgemeinen Luftfahrt. Besonders im Segelflug wurden die Geräte schnell zum Standard, nachdem wiederholte Zusammenstöße in der Thermik tragische Unfälle verursacht hatten. Später fanden sie auch ihren Weg in Motor- und vor allen Dingen auch Ultraleichtflugzeuge und heute sollen weltweit über 60.000 FLAMs im Einsatz sein. Doch die Technik der ersten Generation ist inzwischen fast 20 Jahre alt. FLAM erklärt, dass Rechenleistung, Speicher und Funktechnik der alten Geräte nicht mehr den heutigen Anforderungen genügen und ab 1. Oktober 2026 gibt es daher keine Software-Updates, keine Hindernisdaten und keinen technischen Support mehr. Wichtig jetzt für dich als Nutzer, die Geräte bleiben funktionsfähig, sofern sie auf der Softwareversion 7.4.0 laufen. Die Kollisionswarnung arbeitet also weiterhin, allerdings ohne Sicherheitsupdates oder Bugfixes. Der Hersteller rät, die zukünftige Investition auf PowerFLAM oder PowerFLAM Flex umzusteigen. Und dazu gibt es auch gerade eine Trade-in-Aktion. In Zusammenarbeit mit Ulis Segelflugbedarf können Piloten ihr Classic FLAM beim Kauf eines neuen Gerätes in Zahlung geben. Mit Rabatten von bis zu 250 Euro. Die Aktion läuft jetzt vom 1. November bis zum 28. Februar 2026. Also wenn ihr darüber nachdenkt, umzusteigen auf das neue PowerFLAM oder das PowerFLAM Flex, ist jetzt eure Gelegenheit dazu. Dann ein Comeback einer Legende. Und zwar bringt Diamond Aircraft die Katana zurück. Nach über 10 Jahren Produktionspause legt Diamond Aircraft die beliebte DA-20 Katana wieder auf. Diesmal als DA-20i mit dem modernen Rotax 912 IS Einspritzmotor. Die Katana haben viele von euch wahrscheinlich als Flugschulflugzeug kennengelernt. Ich glaube, Fritz hat auch darauf gelernt. Ein sehr beliebtes Flugzeug. Der österreichische Hersteller gab bekannt, dass die neue Katana wieder in Wiener Neustadt gefertigt wird. Grund dafür ist die stark gestiegene Nachfrage von Flugschulen, Vereinen und Privatpiloten. Die Auftragsbücher sind ab sofort geöffnet. Die neue DA-20i Katana bringt einige moderne Upgrades mit. Unter der Cowling arbeitet der Rotax 912 ISC3 Sport mit 100 PS und im Cockpit wartet das Garmin G500 TXI Avionik Paket inklusive Touchscreens, Synthetic Vision, Geländewarnung und Verkehrsinformation. An der bewährten Verbundwerkstoffzelle hält Diamond fest. Sie gilt als robust, langlebig und aerodynamisch effizient. Damit sei die Katana, so der Hersteller, ideal für Schulung und Freizeitflüge. Jane Wang, Director Sales and Flight Ops bei Diamond Aircraft Austria, sagt dazu, die DA-20i Katana hat seit jeher einen besonderen Platz im Herzen von Piloten und Fluglehrern. Mit ihren neuen Upgrades ist sie bereit, die nächste Generation von Fliegern zu begeistern. Während die Produktion in Europa damals eingestellt wurde, lief ja die DA-20CI mit Continental Motor in Kanada weiter. Und auch künftig wird es diese Version dort geben. Die DA-20i wird dann ja, wie gesagt, in Europa gebaut. Dann was Neues von Garmin. Garmin hat nämlich seine beliebten Fliegeruhren komplett überarbeitet und sie können jetzt sogar auf Sprachbefehle reagieren. Mit der D2 RX15 und der D2 Mach 2 bringt der Avionik-Spezialist zwei neue Smartwatches auf den Markt, die Piloten das Leben im Cockpit deutlich erleichtern sollen. Beide Modelle verfügen über ein helles AMOLED-Touch-Display, integrierte Lautsprecher und Mikrofone und sind mit Garmin Avionics-System und Garmin Pilot-App vernetzbar. Damit zeigt sie nicht nur Flug- und Navigationsdaten an, sondern liefern auch Wetterwarnung, Flugplatzberichte und Health-Daten des Piloten. Neu ist besonders die Sprachsteuerung. Mit Kommandos wie Start Fly Activity oder Direct To oder Show Me the Meta lassen sich Funktionen direkt per Zuruf bedienen. Außerdem können Piloten georeferenzierte Sprachmemos erstellen, also Sprachaufnahmen mit Positionsdaten. Karl Wolf, Vice President of Aviation Sales bei Garmin, sagt dazu, die neue D2 RX15 und die D2 Mach 2 definieren, wie Piloten ihre Smartwatch nutzen. Sprachbefehle, Avionik-Integration und Fitnessfunktionen, alles in einem Gerät. Die D2 RX15 richtet sich eher an Alltagsnutzer. Sie ist mit PlaneSync kompatibel, hat eine integrierte LED-Taschenlampe und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen. Preis 649 US-Dollar momentan. Die Euro-Preise habe ich für euch noch nicht rausgefunden, aber wird ja wohl in dem Bereich sein. Das ist praktisch der Nachfolger meiner jetzigen Uhr. Ich habe die D2R X10. Ist eine echt gute Uhr. Vor allen Dingen merkt sie immer, wenn man losgeflogen ist, nimmt dann auch den Flug auf und man hat alle Daten, die man später dann braucht. Die D2 Mach 2 ist das High-End-Modell für Anspruchsvolle mit Saphirglas, erweiterten Luftfahrtkarten, Wetterwarnung nach persönlichem Minima und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 26 Tagen. Dafür ist der Preis aber auch irgendwo bei 1500 US-Dollar. Wie gesagt, schöne Spielereien, könnt ihr euch ja mal angucken.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Dann hat mich Fritz gestern auf ein Update von SkyDemon aufmerksam gemacht. Es gab nämlich im Anfang Oktober ein großes Update auf die Version 4.2.0 und eines der interessantesten Features ist die Checklistenfunktion. Dazu habe ich euch auf Instagram auch ein interessantes Reel gemacht. Schaut da gerne mal rein. Ab sofort können Piloten für jedes Flugzeugprofil individuelle Checklisten anlegen, zwischen Flugzeugen kopieren und direkt aus der Airfields-Ansicht über das eigene Flugzeugsymbol im Flug aufrufen. Also das heißt, wenn ihr fliegt, könnt ihr entweder auf Flugplätze drauf klicken und dort dann die Checkliste aufrufen oder ihr drückt aufs Flugzeugsymbol und dann kommen auch automatisch die Checklisten, die ihr euch da anlegen könnt. Es gibt aber auch noch weitere Erweiterungen. Ebenfalls wurde überarbeitet das Pilot Log, das nun optional zusätzliche Spalten für Airspace Above und Minimum Fuel enthält. Damit lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Lufträume über einem liegen und wie viel Treibstoff bis zum nächsten Wendepunkt mindestens verbleiben sollte. Außerdem hat SkyDemon die Anflug- und Verwaltungsseiten neu gestaltet, um sie übersichtlicher zu machen und die Berechnung der Dichtehöhe steht nun für mehr Flugplätze zur Verfügung. Das gab es ja schon länger, aber noch nicht für alle. Ein weiteres Highlight ist die neue Trip-Overview für Multisektorflüge. Piloten erhalten hier eine Gesamtübersicht über Distanzen, Flugzeiten und Treibstoffbedarf inklusive Planungshilfen für Tankstops. Das Ganze ist verfügbar auf iOS, Android und PC. Die Checklisten übrigens nicht, die gibt es nur auf den mobilen Geräten. Wie gesagt, schaut euch da das gerne mal an, die Checklisten auf SkyDemon. Und wenn ihr das nochmal nachvollziehen wollt, guckt gerne mal bei Instagram bei uns rein. Dort gibt es ein kleines Video dazu. Als nächstes, Hoffmann Propeller bekommt einen neuen Geschäftsführer und plant Standort in Rosenheim. Beim Traditionsunternehmen Hoffmann Propeller steht ein Generationswechsel an der Spitze an. Der Rosenheimer Propellerhersteller hat Heintje Wischczek zum neuen Geschäftsführer berufen. Er leitet das Unternehmen künftig gemeinsam mit Marc Hertenberger, der bereits seit 2024 die Position innehat. Wischczek bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Luftfahrttechnik mit. Zuvor war er unter anderem bei Siemens E-Aircraft und Rolls-Royce Electric tätig, wo er internationale Teams im Bereich elektrischer Antriebssysteme führte. Bei Hoffmann Propeller übernimmt er nur den Bereich Forschung, Entwicklung und Technologie und verantwortet zudem den Aufbau eines neuen Standorts im Raum Rosenheim. Dieser Neubau soll ein modernes Technologiezentrum für Produktion, Instandhaltung und Forschung werden. Das Unternehmen sucht derzeit nach einem passenden Grundstück. Sein Geschäftsführerkollege Marc Hertenberger konzentriert sich weiterhin auf Vertrieb, Kundenbeziehungen und Marktentwicklung. Mit dem geplanten Ausbau will Hoffmann Propeller zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken. Also schöne Nachrichten, wenn man bedenkt, dass man noch vor ein paar Monaten Angst haben musste, dass die Firma insolvent geht. Dann habe ich eine Ausschreibung auf den Seiten des DAEC gefunden. Der Segelflugverband der Schweiz hat den beliebten Breitenförderkurs Einführung Gebirgsflug für 2026 ausgeschrieben. Der Kurs für vom 15. bis zum 26. Juni am Flugplatz Samedan, Lima Sierra Zulu Sierra statt, wahlweise auch nur für eine Woche. Ziel ist es, Piloten ohne oder mit wenig Alpenflugerfahrung an den sicheren Segelflug im Gebirge heranzuführen, theoretisch und praktisch. Geflogen wird ausschließlich an der Winde, trainiert wird im Doppelsitzer oder nach Einweisung auch im eigenen Einsitzer. Teilnehmen können SPL-Piloten mit gültigem Medical, die im Segelflugverband der Schweiz oder im DAEC organisiert sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Piloten begrenzt und das Kursentgelt beträgt 800 Schweizer Franken. DAEC-Mitglieder zahlen 750 Schweizer Franken. Die Anmeldung ist bis zum 31. Januar 2026 möglich über registration@sierra-foxtrot-victor-sierra-victor-victor.charlie-hotel. Ich packe euch die E-Mail einfach in die Shownotes, dann findet ihr die sofort. Wie gesagt, wird der Kurs in Zusammenarbeit mit dem DAEC gemacht und für alle, die Segelfliegen in den Alpen erlernen wollen, sicherlich eine spannende Möglichkeit.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Thema hier bei uns in Hast du schon gehört? Es geht heute nochmal um die Lizenzvalidierung. Ihr wisst, wie es in Amerika funktioniert. Südafrika habt ihr gehört, wie man das macht, als Johann mit den Erlovers gesprochen hat. Und heute wollen wir nochmal eine Lizenzvalidierung für Kanada durchsprechen, was man da wissen sollte. Wenn du davon träumst, mit deinem eigenen Flugzeug oder mit einem gecharterten Flugzeug die Weiten Kanadas zu erkunden, dann kann ich das gut verstehen, denn das Land ist rund 30 mal so groß wie Deutschland. Platzmangel wird es also da oben eher selten zum Problem werden. Auch die Spritpreise können Piloten das Herz so ein bisschen erwärmen. Abgas kostet mancherorts unterm Euro 40 pro Liter. Ja, und die meisten kanadischen Piloten gelten als unkompliziert, offen und hilfsbereit. Klingt ja erstmal soweit perfekt, fast zu perfekt. Der kleine Haken natürlich, deine deutsche EASA-Lizenz musst du erst validieren lassen und zwar richtig. Die Kanadier akzeptieren deine Lizenz nicht einfach so auf Zuruf. Es ist gefordert, dass du eine Passkopie der Vorder- und Rückseite mitbringst. Deine EASA-Lizenz musst du in Kopie vorlegen. Natürlich auch dein Medical und ganz wichtig, dein deutsches Sprechfunkzeugnis. Also egal, ob du ein BZF hast oder ein AZF, das brauchen die Kanadier, das wollen sie sehen. Anders als bei den Amerikanern, das wollen die wiederum nicht sehen. Die Unterlagen werden dann eingescannt, zusammen mit einer kanadischen Kontaktadresse an Transport Canada geschickt. Die Adresse ist egal, das kann dein Hotel sein oder notfalls der Fliegerclub um die Ecke in Kanada, versteht sich. Ja, und noch ein kleiner Hinweis, ohne Kreditkarte läuft gar nichts. Europäische Überweisungen kannst du dir sparen. Transport Canada meldet sich dann meist innerhalb von 24 Stunden per E-Mail bei dir. Dort steht, dass deine Unterlagen angekommen sind und dein Geld natürlich auch. Danach prüft dann das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig die Angaben in Kooperation mit Transport Canada. Und wenn alles passt, landet ungefähr eine Woche später deine kanadische Lizenz als PDF bei dir im Postfach. Das Original folgt später an deine Urlaubsadresse. Also du siehst kein Hexenwerk, aber für spontane Abenteurer eher ungeeignet. Es gibt natürlich auch noch einen schnellen Weg. Falls du es wirklich sehr eilig hast, gibt es eine Abkürzung. Du kannst die Unterlagen erstmal vorab ans Regionalbüro schicken und dann gehst du persönlich zu einem Civil Aviation Office und dort zeigst du dann deine Originale und bekommst dann die Lizenz direkt ausgedruckt. Aber Vorsicht, nur mit Termin und bezahlter Gebühr. Einfach reinspazieren funktioniert ungefähr so gut wie ein IFR-Anflug ohne Clearance. Also du siehst, mit etwas Planung ist die Validierung problemlos machbar und sehr, sehr schnell, aber Regeln ändern sich. Bitte beachte das, prüfe deshalb immer die aktuellen Infos bei Transport Canada und verlass dich nicht auf alte Erfahrungsberichte. Also Vorbereitung ist alles, dann wird der Traum vom Fliegen in Kanada auch Realität. So, nachdem du jetzt deine Lizenz in den Händen hältst, nochmal schnell so den ein oder anderen wichtigen Punkt für das VFR-Fliegen in Kanada und worauf die Kanadier und die kanadischen Behörden wirklich sehr, sehr großen Wert legen. Für viele Piloten gilt Kanada genauso wie die USA als das Eldorado. Endlose Weiten, da ist kaum Verkehr, unzählige Buschflugplätze. Naja, das klingt erstmal sehr romantisch, ist es auch gar keine Frage. Ich habe einen Freund, der ist ausgewandert, der lebt da drüben, der fliegt da und der liebt das auch. Aber nur, wenn du gut vorbereitet bist. Denn wer unvorbereitet losfliegt, der fällt sofort auf und das nicht positiv. Kanadische Lotsen und Piloten, die sind sehr, sehr tolerant, gar keine Frage, aber sie erwarten, dass auch du als Ausländer die Regeln kennst und auch befolgst. Bevor du da drüben ins Flugzeug reinspringst, solltest du dich mit der Pflichtlektüre vertraut machen. Das ist das Canadian Flight Supplement, also das kanadische Pendant zum Luftfahrthandbuch. Dazu kommt die Broschüre VFR Radio Procedures. Die erklärt dir, wie du funken sollst, welche Platzrundenhöhen gelten und welche Eigenheiten es sonst noch so in Kanada gibt. Der kanadische Luftraum ist eine etwas andere Welt, als wir sie hier bei uns aus Europa oder dann auch vielleicht aus den USA oder Südafrika kennen. Klasse Golf reicht dort bis Flight Level 180. Die Kontrollzonen sind oft kreisförmig mit 5 oder 7 nautischen Meilen Radius. Wer reinfliegt, braucht Funk und einen Transponder mit Mod C. Und aufgepasst, manche Buschflieger im Norden sind tatsächlich noch ohne Funk unterwegs, also rechne jederzeit mit ungemeldetem Verkehr. Sprechen wir mal über Platzrunden und Anflugverfahren in Kanada. An unkontrollierten Plätzen in Kanada gilt: Feld auf Platzrundenhöhe überfliegen, dann in den Gegenanflug steuern. Kommst du von der falschen Seite, aber jetzt mal falsche Seite in Anführungszeichen, dann gehst du 500 Fuß höher, fliegst eine Linkskurve und sortierst dich von dort in den Downwind ein. Jede Phase, die wird gemeldet, also Einflug, Downwind, Base, Final und auch nach dem Verlassen der Bahn sagt man noch immer Bescheid. Viele unkontrollierte Plätze haben eine Aerodrome Traffic Frequency oder UNICOM. Das liebe ich ja so an den Staaten und auch an Kanada. Spätestens 5 Minuten vor Erreichen des Platzes meldest du dich mit Namen und Absicht. An stärker frequentierten Plätzen gibt es Mandatory Frequencies. Wer hier schweigt, fliegt blind und riskiert unnötige Überraschungen. An den kontrollierten Plätzen läuft es wie gewohnt. ATIS abhören, Ground rufen, Taxifreigaben holen, Squawk-Code einstellen. Aber Achtung, Höhenmesser werden dort in Mercury Inch angegeben. Kanada verfügt über ein dichtes Netz an Flight Service Stations. Sie liefern Wetterinfos, sie nehmen Flugpläne entgegen, öffnen und schließen sie. Denn in Kanada ist ein VFR-Flugplan Pflicht, sobald du mehr als 25 nautische Meilen vom Startplatz weg bist. Und vergiss nicht, ihn nach der Landung auch wieder zu schließen, sonst sucht dich die halbe Provinz. FSS bieten außerdem Hilfe bei Navigation und Wetterproblemen. Also Flight Following gibt es ebenfalls, sofern dein Transponder läuft und der Lotse Kapazitäten hat. Wer glaubt, ein Handy reiche in Kanada als Notausrüstung aus, der sollte dann doch besser am Boden bleiben. Zwischen den Siedlungen liegen stundenlange Strecken voller Wildnis, bei schlechtem Wetter oder wenig Sprit. Bitte sofort Notfall melden. Frequenz dafür 121,5, Transpondercode 7700. ATC oder FSS helfen dir dann mit Ausweichplätzen oder mit Notlandeflächen und leiten bei Bedarf Rettungsmaßnahmen ein. Also Satellitentelefon oder ein Spot Messenger sind nützlich. Mein Fazit zu Kanada: VFR-Fliegen in Kanada ist kein Geheimwissen, aber es erfordert wirklich gründliche Vorbereitung. Wer die Unterlagen sammelt, die Verfahren kennt und defensiv plant, hat alle Chancen auf ein unvergessliches Erlebnis über den Weiten des Nordens. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Und damit zurück zum Johann.
Für diejenigen, die bei uns im Norden fliegen, die sollten im November ein bisschen aufpassen, denn vom 3. bis zum 13. November findet in Deutschland eine militärische Übung VIC-3 2025 statt. In diesem Zeitraum werden zeitweilige Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete eingerichtet bzw. angepasst. Das bedeutet, in mehreren Regionen kommt es zu Luftraumschließungen, Umleitungen und temporären Restriktionen für die allgemeine Luftfahrt. Was ich so generell gesehen habe, ist, dass es sich hauptsächlich um den Bereich Mecklenburgische Seenplatte handelt, also alles so zwischen Rostock und Berlin, würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Generell solltet ihr in der Zeit einfach die NOTAMs checken, auch die AOP auf der AIP-Seite gerne mal checken, um zu wissen, dass ihr da sicher fliegen könnt. Ja, so viel zu mir. Neue Termine gibt es nicht. Es bleibt bei denen, die ich letztes Mal angekündigt habe. Aber ich hoffe, ich habe euch einiges Neues mitgebracht und damit many happy landings und bis bald.